Challenge Time.
Oh oh.
Ja, ich habe gedacht, wir starten diesen Podcast mit einem kleinen Twist.
Oh.
Ich habe nämlich online auf TikTok, habe ich gesehen, dass ein Podcast ein sehr cooles Experiment hatte, nämlich The Mitch Truey Chat Show. Und die hatten während ihrer Podcast-Aufnahme einfach im Hintergrund ein YouTube-Video laufen lassen. Eine Stunde Stille, die ab und an unterbrochen wird von Michael Jackson, hihi. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich, wir sollten das vielleicht einfach mal während unseres Podcasts auch so im Hintergrund laufen lassen. Und ab und an werden wir uns erschrecken, weil Michael Jackson ein kleines Hihi ausstößt. Bist du dafür?
Ich bin dabei.
Okay.
Ich hatte gerade YouTube-Video laufen lassen. Oh, 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 rechte.
Nein, es ist nur dieses
Michael Jackson.
Sowas wird euch erwarten hier in diesem Podcast. So ab und an wird das jetzt zu hören sein.
Schreibt uns in die Kommentare die Timecodes, wenn ihr das Hihi vernommen habt.
Richtig.
Ist sehr geil.
Ja, also das ist die kleine Challenge für heute.
Hihi ist auch gemeinfrei, glaube ich.
Ich glaube auch. Ja, so, das
gehört
ist,
allen.
Das ist wirklich, also so, ja.
Ich hab einen Clip gesehen, da sitzt Michael Jackson im Interview mit Oprah Winfrey. Aber sie fragt ihn, wo kommt denn dieses Hihi eigentlich her? Und Michael Jackson antwortet gar nicht auf die Frage, sondern fängt so an zu shaken und zu beatboxen und einfach einen Song zu performen. Geht nicht auf die Frage, es gibt doch kein Hihi in diesem Song gerade.
Als ob er so possessed wird, glaube ich.
Ja, es ist einfach so. Also, wenn wir alle gleichzeitig Hihi sagen, ich glaube, dann steht doch wieder auf.
Okay, möchte ich nicht.
Nein?
Lass es mal alle nicht machen.
Wenn du im Phantasialand auf der Michael Jackson-Bahn sitzt und das rufst, dann erscheint sein Geist neben dir in der Bahn.
Möchte ich nicht.
Will
ich alles nicht. Dafür will ich so viel mehr, was wir in diesem Podcast heute noch besprechen. Ja. Wir reden unter anderem über Spider-Man Brand New Day, den neuesten MCU-Eintrag. Dann reden wir darüber, was wir in den letzten Tagen und so alles konsumiert haben, filmisch.
Filmisch, ja.
Und ansonsten gibt es auch noch weitere Wochenstarts und all das gibt es nach dem Intro. Viel Spaß.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Marius.
Lenny.
Wir können endlich im Podcast über etwas reden, worüber wir noch nie geredet haben, weil das ist so ein Novum auf diesem Kanal innerhalb der letzten Monate.
Noch nie passiert.
So wirklich, also es ist... Ich habe diesen Drang, verspüre ich schon seit Monaten, endlich mal darüber zu reden. Lass uns über Backrooms reden.
Endlich, ja.
Endlich
ja. dürfen wir über Backrooms reden. Ja, ich war im Kino in der Spätvorstellung 22.45 Uhr und ich muss dir sagen, das war eine Herausforderung, weil es unter der Woche nach einem relativ langen Arbeitstag war. Aber ich dachte so, ich muss...
Oh Gott.
Das ist ja nicht nur Hihi, das ist ja noch andere Dinge von Michael Jackson.
Sein gesamtes Vokabular ist hier drin vertreten. Okay, gut. Oh Gott, ja?
Ich hoffe, man kriegt das gut mit über die Mikros.
Ja, bestimmt.
Oh Gott. Auf jeden Fall. Also ich um 22.45 Uhr ins Kino, Backrooms und zwar im Extended Cut. Und ja, das war mein erstes Mal Backrooms. Also ich kannte natürlich ein paar Videos von vorher, also aus dem Internet, nicht alles. Ja, und ich habe diesen Film gesehen und ja. Ich muss sagen, hat mir gefallen. Hat mir gefallen. Ich mochte die Ästhetik. Es ist ja so ein 90s-Ding auch so ein bisschen. Und ich finde, der hatte so ein paar Twin-Peaky Vibes. Also so ein bisschen David Lynch so, was so diese Weirdness dieser Welt angeht. Also auch außerhalb der Backrooms ist es ja sehr minimalistisch gehalten. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal haben Filme so ein Gefühl so von einer gewissen Leere. Drive zum Beispiel hat sowas. Da sind nicht so viele Leute drin. Und durch die Ästhetik des Dialogs wirkt es alles so distanziert, kühl und so ein bisschen wie so eine leere Welt auch. Und hier war das halt auch natürlich impliziert, aber auch außerhalb dieser Backrooms. Und ich fand es ziemlich cool. Ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Backrooms gewünscht, muss ich sagen. Und zwar also andere Backrooms noch. Also es wird ja mit diesen Leveln so ein bisschen angedeutet, aber da hat man schon mehr gesehen im Internet von ein paar Sachen, die auch ein bisschen erschreckender sind. Also Thema Pools und tiefe Wasserlöcher und sowas gibt es ja auch da. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber ich hatte Spaß in dem Film. Michael auch.
Oh mein Gott,
das ist weird. Also ich hatte auf jeden Fall...
Oh mein Gott, das kam sehr schnell hintereinander.
Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Ich muss aber sagen, oh, ich dachte eigentlich, ich wäre relativ allein im Kino um diese Uhrzeit mitten unter der Woche. Nee, war nicht so. Es waren viele aus deiner Generation da.
Ach, verdammte junge Menschen.
Und sag mal so, die können sich nicht immer benehmen. Also neben mir saßen so ein Typ mit seiner Freundin und das...
Da wurde geknufft.
Und das fünfte Rad am Wagen war auch dabei.
Oh nein.
Und pass mal auf, pass mal auf.
Okay.
Er wollte, glaube ich, so ein bisschen flexen vor seiner Freundin und hat so gesagt, ja, ich habe ja im Kino gearbeitet und habe ich mal 3 Filme an einem Tag gesehen. Ich dachte so, oh, so, sweet summer child.
Und du so.
Nee, aber,
Filmfest.
Und dann kam so das A24-Logo und so, die haben den Film gekauft. Ich so, okay, cool. Und ja.
Was übrigens nicht stimmt, sie haben ihn tatsächlich auch produziert.
Ja. Also, und ja, es war so.
Nicht nur eingekauft.
Es wurde viel Popcorn konsumiert, es war okay, aber es war nicht mein schlechtester Kinobesuch, was das Publikum angeht, aber ich war so, ach scheiße, ich hatte so ein bisschen mehr gehofft. Aber ich musste auch ein bisschen mit Müdigkeit kämpfen, muss ich sagen. Und jetzt kommt der Trick, es war ja die Extended-Fassung und sagen wir mal so, 50% des Kinos sind vorher rausgelaufen, bevor es extended wurde.
Mhm.
Ja, weil es kommt ja nach dem Abspann, ich glaube, das kann man ja so sagen. Es haben viele nicht mehr mitbekommen, tatsächlich. Genau. Das haben viele nicht mehr mitbekommen. Ich schon, ich dachte so, hä? Also zeigen die wirklich den kompletten Abspann, bevor das kommt?
Mhm.
Sitze ich wirklich in der Extended-Fassung? Also, ah ja, da kommt's ja. Und das war, ich fand es ganz nett. Aber man braucht es jetzt nicht so, fand ich. Also
ja, ich habe ja auch schon so darüber geredet, dass ich das finde, was so ein bisschen wie so ein Trick wirkt, um nochmal diesen Erfolg der Backrooms noch ein bisschen mehr zu melken. Mhm. Und das ist eher wie so ein Clip wirkt, den Kane Parsons einfach auf seinem YouTube-Channel hätte hochladen können.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich mochte wirklich so das Design und auch was da so kreucht und fleucht, fand ich schon. War schon creepy. Also es hat so eine eerie Stimmung gehabt und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich würde auch noch einen zweiten Teil, einen dritten Teil wahrscheinlich gucken wollen.
Same. Sowieso. Für mich, muss ich sagen, nimmt dieser Film wirklich, alle, die den gesehen haben, ab der Tischszene nimmt der so verliert der rapide.
Ja. Das stimmt auch. Das ist ja auch, also irgendwie hätte man schon einen Cut setzen können, tatsächlich.
Ja.
Aber hey, ist okay so.
Er ist okay.
Ja.
Ist
Soundtrack okay. War auch hart geballert.
Ja. Und den hatte Kane Parsons so selber gemacht. Ja, mit total Augen. Ja, nee, freut mich, dass du ihn endlich auch gesehen hast.
Yeah.
Damit ist, glaube ich, wirklich erstmal, ich verspreche euch, Leute, ist der Deckel auf den Backrooms drauf.
Ist er, ja.
Das wird erstmal nicht mehr geöffnet. Ich verspreche es euch so alle. Also ich habe sehr häufig einen Kommentar gelesen, so wirklich so, Leute, haltet's Maul. Ich kann es nicht mehr hören. Backrooms hier, Backrooms da.
Ja, aber ist halt auch ein Phänomen, ne?
Ist ein Phänomen und das nimmt man mit.
Aber komm, wir machen das richtig gefasst auf jetzt. Obsession fand ich besser.
Ja.
Jetzt haben wir auch Obsession nochmal wieder reingebracht.
Same, oh mein Gott.
So.
Obsession kann man ja auch nicht häufig genug werden. Das Obsession-Fass, das würde ich auch sagen, machen wir nicht komplett so. Lassen wir das ein bisschen auf, damit man hier und da immer
Obsession
noch
Obsession 2.
Wie toll. Nee, muss nicht
sein. Nee, muss nicht
sein. Muss wirklich nicht sein. Genauso wenig müssen sein, einer der Filme, den ich letzte Woche gesehen habe.
Mhm.
Es sind nämlich letzte Woche 2 Filme im Streamdienst gestartet.
Mhm.
Unter anderem 72 Hours auf Netflix mit Kevin Hart in der Hauptrolle.
Mhm.
Und er spielt einen karrierefokussierten Typen im Marketing in seinen 40ern und dem geht's nicht gut. Also der ist so, er fühlt sich so, wie bitte?
Midlife Crisis,
exakt. Ja. Also er ist so, vor allem kriegt er so seinen Job nicht mehr so richtig hin, weil er versucht halt so Produkte zu vermarkten für eine jüngere Generation und alle sind halt so, boah, du checkst die junge Generation einfach nicht mehr und dann ist er wirklich so komplett verzweifelt und dann wird zufällig in den Gruppenchat für einen Junggesellenabschied eingeladen aus Versehen und dann ist er so, Moment mal, vielleicht verbringe ich mit denen das Wochenende, damit ich mal wieder die junge Generation checke und verstehe. Und dann
also keine späte Hochzeit, sondern tatsächlich jemand, der in seinen 20ern heiratet.
Genau, richtig. Also er ist halt dann so, er wird auch die ganze Zeit als Ankh bezeichnet.
Ja, okay.
Und dann verbringt er mit 4 jungen Herren ein Wochenende in Miami und alles geht drunter und drüber. Drogenhandel spielt eine Rolle.
Mensch.
Ja.
Und Es gibt so einen richtig schönen Generation Clash, so, oh, er versteht nicht, was die da machen, das ist alles weird für ihn.
Richtig, und also das Ding ist, er filmt auch heimlich, während er filmt sie auch heimlich und.
Ist verboten?
Ja, also er möchte halt so B-Roll sammeln für sein Marketing.
Und also so, er macht quasi so eine, wie nennt man das, so eine Studie in der Wildnis.
Richtig, und das Ding ist, natürlich kommt es irgendwann zu diesem Moment, dass sie dann herausfinden, dass er das gemacht hat und dann gibt's diesen, oh mein Gott.
Lass uns enttäuschen.
Richtig, im Moment. Und also ich finde es.
Wir haben der Vertrag.
Exakt. Also ich finde, das Coolste ist halt noch wirklich der Cast. Mhm. Also neben Kevin Hart ist wirklich gefühlt so, sind halt drei Leute von SNL dabei, die ich wirklich sehr mag. Unter anderem Marcello, Cam Patterson und Ben Marshall. Alle, die SNL gucken, wissen, wer gemeint ist. Und ich finde, für die lohnt es sich fast sogar halb, noch diesen Film zu gucken, weil die einfach wirklich sehr sympathisch sind. Und gut miteinander harmonieren, aber ansonsten ist es wirklich auch ein hässlicher Film. So. Und, ja, ein
Netflix-Ding einfach, oder?
Guckt man einfach wirklich einmal so weg und gut ist. Also ja, vor allem geht es auch darum, so Wodka, also es geht explizit darum, dass er Wodka vermarkten muss. So für eine jüngere Generation. Und ich bin auch so, ist Wodka.
Sie trinkt doch nicht mehr.
A thing? Also ich
zumindest. Ich habe das letztens irgendwo gelesen, dass ne, weniger Alkohol konsumiert wird, ist ja auch gut so.
Du, ja, ich sowieso.
Ja.
Softdrinks und Alkohol ist bei mir.
Ist out.
Aktuell wird da gefasst.
Soft und hart geht nicht mehr.
Soft und hart geht nicht mehr. Hast du denn noch, besides the Backrooms?
Nee, also ich habe tatsächlich einen kleinen Rerun gemacht. Ich gucke ja immer die aktuelle Folge von House of the Dragon.
Mhm.
Und ich bin, die letzte Folge hat mich sehr begeistert, die ersten 10 Minuten, weil da passiert was sehr, ja, ich fühle mich so ein bisschen, ja, das ist so. Das gibt dir so eine Satisfaction, die sich ein bisschen cheap anfühlt, weil denkst du, ah ja, vielleicht steckt mehr dahinter, aber es passiert was mit einem Charakter und ich denke so, boah ja, danke dafür. Sehr okay. Befriedigend. Und das fühlt mich so ein bisschen cheap dabei, weil wenn das so low-hanging foods ist.
Wenn ich in den nächsten Wochen auch an diesem Punkt angekommen bin, wir werden immer noch drüber nochmal reden.
Aber ich hatte Lust, mehr aus der Welt von Eis und Feuer zu sehen.
Mhm.
Und ich habe mich tatsächlich dazu durchgerungen, Game of Thrones mal wieder zu starten. Ich habe Folge 1 geskippt, weil Folge 1 habe ich, glaube ich, eine Milliarde Mal gesehen.
Mhm.
Auch immer, wenn man es irgendwem zeigen will, so, jetzt ist Folge 1. Und sehr viele Leute sagen dann komischerweise, oh, nee, ich weiß jetzt nicht. Und dann guckt man nicht weiter. Deswegen habe ich jetzt mit Folge 2 angefangen, 3, 4 und 5 geguckt in der Woche. Und es war wieder schön. Es war wieder ganz schön. Aber ich glaube, ich werde es nicht durchziehen, weil wir kennen, also du nicht, aber Staffel 8 oder was da noch so an ein paar Durchhängern kommt, aber bisher ist es so, oh ja, ich weiß, warum es damals einfach Peak war.
Und aber es ist ja auch noch
ein sehr gutes TV ist, ja.
Ein Mammutprojekt, sich dem Ganzen zu widmen. Mein großes Mammutprojekt, weil du es eben angesprochen hast, ist es so mal Twin Peaks halt wirklich so, eigentlich so diesen Herbst anzufangen.
Wir hatten die Diskussion letztens. Ja. Twin Peaks eine Herbstserie und ich sagte, nein, starte im Februar.
Ja, weil sie auch im Februar startet, erdet, aber ich finde trotzdem so, sie hat so diese ungemütliche, so.
Ungemütlich.
Ja, cozy-mäßige Herbst-Vibes, finde ich.
Es hat Herbst-Vibes schon.
Aber da ist halt auch so die Frage, das möchte ich jetzt eigentlich einmal ein für alle Mal erklären. Mhm. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren auch nochmal da was zu schreiben. Aber was ist so die perfekte Reihenfolge, um Twin Peaks zu schauen? Ist es in der Art und Weise, wie es veröffentlicht wurde? Wann schiebe ich den Film dazwischen?
Der Film schiebt gar nicht dazwischen. Also pass auf, dass du nicht den. Ich glaube mal, dass mich das. Okay, du erwischst mich ein bisschen unvorbereitet, ich muss kurz nachdenken, nämlich es gibt einen geschnittenen Piloten, der das ganze Mysterium direkt auflöst und ich meine, das ist der europäische Pilot gewesen.
Und den?
Nicht gucken, nein, guck einfach die Serie, wie sie ist, Staffel 1, 2, dann kannst du den Film Fire Walk With Me gucken und dann kannst du Staffel 3 gucken.
Okay.
So würde ich es gerade mal behaupten.
Okay, falls Marius komplett Bullshit labert, schreibt es in die Kommentare, falls ihr eine andere Reihenfolge habt.
Ich freue mich schon, also erste Mal und dann, ich bin sehr gespannt, was du zu einigen Szenen sagen wirst. Du bist ja großer Rom-Com-Fan.
Mhm.
Und es gibt so ein paar Szenen, die so ein bisschen, jetzt nicht Rom-Com-ig sind, aber so ein bisschen so Sitcom-Rom-Comic werden, aber so ein bisschen weird. Und da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagen
wirst. Also ich hab mich ja auch generell noch gar nicht so doll mit Twin Peaks beschäftigt. Ist es nicht auch so, dass es so diese Rom-Com bzw. Sitcom und auch, glaube ich, so Soap-Elemente so auch eingebaut wurden, damit es diese Serie massentauglicher ist?
Ja, es war so ein bisschen David Lynch durfte nicht komplett freidrehen in den ersten beiden Staffeln. Und das merkt man so auch. Und Staffel 3 ist dann so, yo, ich mach, was ich will. Und das merkt man dann sehr.
Geil. Ja, ey.
Also Staffel 3 ist schon noch sehr anders als die ersten beiden. Mhm. Du wirst auch bemerken, da sind so ein paar Durchhänger auf jeden Fall drin. Und der Übergang von Staffel 1 und 2 ist relativ fließend. Wie es dann weitergeht, dann denkst du, was soll denn jetzt noch kommen? Aber trotzdem, es hat gerade so die Beziehung der Figuren zueinander ist teilweise so großartig. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, hoffentlich vertragen sich die beiden und dann sind die auf einmal so richtig cool miteinander. Ich so, das fühlt sich so gut an. Das ist richtig gut. Das ist eine richtig schöne Freundschaft. Das macht Spaß.
Ich bin sehr gespannt. Ist es nicht aber so, weil das hat mich nämlich immer irritiert. Ich habe es nämlich gerade mal nachgeguckt. Der Film hier, Firewalk with Me, ja. Der hat so ganz, ganz schlechte Wertungen.
Irgendwie. Ja, der kam seinerzeit nicht so gut an. Es ist halt auch so, also wie gesagt, auf keinen Fall gucken, weil er ist ein Prequel. Genau. Er ist ein Prequel zur ersten Staffel und dann weißt du aber schon alles. Also du musst mit dem Wissen der ersten beiden Staffeln da reingehen, um es richtig zu appreciaten. Ich glaube, der Film ist so, beim ersten Mal gucken war ich auch so, okay. Und beim zweiten Mal, also der wächst so langsam. Ich glaube, der hat auch so inzwischen beim Ansehen der Leute auch so ein bisschen, ist der gewachsen halt auch. Hat so ein Kult-Following eher. Aber wenn man den jetzt, also den kannst du nicht losgelöst gucken. Also wer den einfach so guckt, weil er denkt, der guckt jetzt einen David Lynch-Film, so, no.
Aber gibt es da so recycelte Szenen oder sowas?
Nee.
Der ist wirklich komplett eigenständig?
Nein, also nur. Ich glaube, da ist nichts recycelt. Also,
okay.
Also jetzt kein Zusammenschnitt aus irgendwelchen Sachen. Aber ich weiß nicht, ist jetzt auch schon her, dass ich den gesehen habe, ist jetzt wirklich auch wieder ein paar Jahre her, ob sie so ein paar Szenen neu aufgenommen haben, um es wieder reinzukommen. Also es wird auch viel mit Rückblenden und Videoeinblendungen gearbeitet, generell so. Also Leute haben halt VHS-Rekorder dabei, VHS-Kamera dabei gehabt und sowas, in manchen Szenen und sowas.
Für die Menschen, die Twin Peaks, also jetzt damit auch gerade so inhaltlich nichts anfangen können. Ich weiß auch nur so grob, worum es geht.
Es geht um den Mord an Laura Palmer und Whodunit.
Okay.
Das ist zumindest Staffel 1.
Okay. Und es entwickelt sich in sehr krude Richtungen.
Mhm. Also es ist so der Wegbereiter für Serien wie Akte X und sowas gewesen. Alles, was danach so an Mystery, Crime und sowas geht. Und David Duchovny spielt hier auch mit. Bin ich auch sehr gespannt. Google ihn nicht. Das ist ein Surprise.
Ich werde ihn nicht googeln. Ich will nur einmal noch kurz nachschauen, wo es das zu streamen gibt.
Mubi.
Bei Mubi
meine ich.
Das. Bei Arte gibt es das auch.
Bei Arte.
Bei Paramount Plus.
Aha.
Bei Prime im Abo, wahrscheinlich im Mubi-Abo.
Ja.
Und dann noch bei YouTube Prime.
Ja.
Abo. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Twin Peaks
schauen kann. Also auch Staffel 3, das weiß ich nämlich nicht so genau. Also 1 und 2 tauchen immer mal wieder auf. Das sind ja auch schon, ne? Also wir reden hier von Ende 80er, Anfang 90er. Und also, Staffel 3 ist wie alt? 5, 6, 7, ja.
Also, 20 Jahre später. Bis zum 19.12. können ihr Twin Peaks noch in der Arte-Mediathek schauen, alle drei Staffeln. Arte mal wieder ordentlich am Carrying und bei Mubi ist, glaube ich, auch alles da.
Oder direkt auf Disc.
Ja, das habe ich nämlich, nochmal um anzuschließen an die letzte Folge, ne? Habe ich mir besorgt. Die steht die ganze Zeit im Regal, lacht mich an und ist so, schau mich.
Was für eine Box? Es gab bevor Staffel 3 rauskam, gab es für 1 und 2 so eine schöne Box mit so einem schönen Pappcover, wo dann auch so doppelter Boden mehr wichtig ist, dass sich das Cover verändert. Das war alles sehr schön gemacht.
Ich habe Jewel Case einfach, glaube ich, so recht günstig, weil ich war so ganz ehrlich, ich will sie einfach, glaube ich, physisch haben und ich habe keinen Bock, da 100 Euro für auszugeben. Die war im Angebot für einen 20.
Okay. Aber wann willst du einsteigen? Jetzt im Herbst? Also Herbst?
Herbst, ja.
Dauert ja noch ein bisschen.
Herbst muss auch noch Gilmore Girls, muss auch noch weiter geguckt werden. Und
mit oder ohne Seasons?
Mit, ich habe noch nie die Season.
Du hast die noch nie gesehen?
Ich noch nie die Season.
Oh, da bin ich auch gespannt. Oh, wir müssen reden nach dem
Herbst.
Nach dem Herbst hast du Dinge gesehen?
Ja,
ich habe
auch wirklich. Ja, exactly, Michael. Also, es ist, ich glaube, da ist viel, viel Schmuh auch dabei.
Also bei Gilmore Girls, bei den letzten.
Ja, die, also bei den Seasons meine ich.
Ja, da ist, ja, da ist ordentlich Schmuh dabei. Es gibt ein bisschen Redemption Arcs, finde ich schon. Aber ein paar Sachen sind so, what the fuck, was?
Ist es nicht so, dass Melissa McCarthy da gar nicht mitmacht?
Ich glaube, wann habe ich echt. Die Season ist auch jetzt 3, 4, 5 Jahre her oder sowas, was ich gesehen habe. Nee, nicht 5, aber 3 oder 4. Ich glaube, die ist nicht dabei.
Oder wenn nur ganz, ganz kurz, ne?
Ja, also so. Ja, es fehlen ja auch ein paar Leute, weil ein paar sind auch schon tot, glaube ich.
Ja, wir werden es, ich werde es nochmal.
Ist ganz nett.
Ich werde es nachreichen. Ja. Ich werde es nachreichen. Bitte. So, und jetzt habe ich noch eine weitere Streaming-Nicht-Empfehlung für euch. Es ist nämlich so, auf Apple TV Plus ist letzte Woche ein Film mit Jake Johnson gestartet. Da ist man ja eigentlich so, ach ja, nimmt man gerne mit, Nick aus New Girl. Ich meine, er war Nick, oder?
Es gibt doch auch einen Musiker, der Jack Johnson heißt.
Ja, er ist Jack Johnson, aber nicht Jake Johnson.
Jake. Also nicht die einfallsreichsten Eltern.
Exactly. So, und das Ding ist, das ist ein Film, in dem es um, es ist eine Komödie, in der es um Pickleball geht.
Das ist Pickleball.
Pickleball ist eine Sportart, die ähnlich ist wie Tennis.
Mhm.
Sie hat so ein kleineres Feld und man spielt es praktisch so ohne viel Traram. Man hat kleinere Schläge, man hat die Bälle sehen halt sind so Plastikbälle, die so Löcher drin haben und alles mögliche. Mhm. Es ist auf jeden Fall die Light-Version von Tennis und es wird auch sehr, sehr viel belächelt und halt immer so als ein Rentnersport bezeichnet. Und in dem Film geht es um einen ehemaligen Tennisprofi, der für einen Tennisclub arbeitet und der ist halt da angestellt und sein Vater leitet diesen Tennisclub, wird gespielt von Ed Harris, der Leiter.
Ach.
Und ja, es geht halt darum, dass er sehr schlecht über Pickleball denkt und alles Mögliche. Und es gibt halt so ein, auf dieser Tennisanlage gibt es so ein einziges Pickleball-Feld, was so richtig verranzt und runtergekommen ist. Und am liebsten würde der Tennisclub dieses Pickleball-Feld loswerden, weil es ist so ein Dorn im Auge.
Man denkt doch einfach.
Ja, weil es ist alles anscheinend in den Statuten des Clubs nicht so gut geregelt. Und es gibt tatsächlich so eine Pickleball-Gewerkschaft, die von Patton Oswalt angeführt wird. Und die wollen sich dafür einsetzen, dass das Ding saniert wird und vielleicht auch noch mehr Pickleball-Felder auf diesem Club errichtet werden. Mhm. Und das ist natürlich so, Ed Harris bezeichnet das als so eine richtige Pandemie der Pickleball-Felder. Und ja, darum geht es so ein bisschen. Und dieser ehemalige Tennisprofi, gespielt von Jake Johnson, der findet Pickleball auch richtig kacke. Das Problem ist, eines Tages verletzte sich sein Handgelenk und er kann nicht mehr Tennis spielen. Und er muss auf Pickleball ausweichen. Mensch. Und da.
Er muss.
Richtig. Und da lernt er dann doch die Liebe für diesen Sport kennen und merkt so, ich bin eigentlich so richtig gut da drin. Das macht mir so richtig Spaß. Mhm. Und dann gibt es noch mit Mary Steenburgen, die man unter anderem aus Zurück in die Zukunft 3 kennt. Da hat sie Clara gespielt. Die wird so praktisch seine Pickleball-Partnerin.
Okay.
Und ja. Da entwickelt sich auch noch so ein paar Romantic Aspects. Ja, ist wirklich wahnsinnig okay. Also, es ist so.
So eine Sportkomödie einfach.
Okay, im krassesten Sinne. Ja, Ben Stiller spielt tatsächlich auch noch mit. Er spielt so seinen Arzt und empfiehlt ihm halt Pickleball. Also, er verschreibt ihm praktisch Pickleball. Und ja, es ist absurd. Das Geile ist. Ich will jetzt, also kleine Spoiler-Warnung, aber wer hat jetzt hier nochmal, wie hieß er nochmal? Ich bin, hier McEnroe hat einen Cameo auch und alles mögliche.
Aha, okay.
Ja, es ist absurd, wie krass packed diese Komödie ist. Und sie ist wirklich sehr okay. Sie ist wirklich wahnsinnig okay.
Auf Apple kam die.
Auf Apple, muss man nicht machen.
Aber hast du Bock, das mal zu spielen? Pickleball?
Ey, es sah richtig spaßig aus. Ja. Also ich komme ja eigentlich aus dem Tennis.
Ich sehe dich auch in so einem Tennisdress, muss ich ehrlich sagen.
Ich hatte nie so einen krassen Tennisdress.
Ja, du bist so ein Sportkammer. So ein bisschen mehr Richtung Agassi, weißt du, so ein bisschen wilder, ein bisschen fancier.
Nee, war eher der Bum-Bum-Bum-Bum-Bum.
Bist du ein bisschen eher Bum-Bum-Bäcker, ja?
Bum-Bum-Bäcker. Nee, ich.
Magst du Bum-Bum?
Das Eis?
Das Eis, ja.
Habe ich noch nie ehrlich gesagt gehabt, weil ich finde, es hat mich optisch immer nie angesprochen.
Das gab es, wenn wir früher im Schwimmbad waren. Danach gab es immer so ein Boom Boom.
Weiß nicht, ich bin Team Flutschfinger immer
gewesen. Flutschfinger ist auch geil. Alles Eis ist, fast alles Eis ist geil.
Aber ich finde auch so.
Das ekelhaft am Boom ist der Kaugummi. Es gibt ja die, also im
ja, genau.
Das ist ekelhaft, weil du sabberst ja schon diesen Stiel an vorher. Und dann musst du das so abfrickeln. Und vor allem, du isst halt ein Eis, was schon sehr kaugummilastig ist vom Geschmack. Und dann danach noch ein Kaugummi. So ein,
aber
so
der doch auch ein bisschen gefroren ist, sind wir mal ehrlich.
Ja, aber also der ist halt so billig. Und also, nee, ich will ja halt nicht diesen mein Eis-Flair zerstören durch diesen ekelhaften Kaugummi. Also, den hätte man nicht weglassen können.
Nee, also deswegen hat es mich auch immer so ein bisschen abgeturnt. Also, ich bin
kann
auch.
Kann man ja wegwerfen.
Auch, kann man ja jetzt auch einfach sagen, ich vermisse ein bisschen hier Ed von Schleck.
Ed von Schleck, Präsident der Eis. Eislands.
Ja, quasi. Also ich finde es, das macht mich ein bisschen traurig. Dass
Okay, Recap. Dann, du bist zu alt für Sky, oder? Also nicht Sky, die Plattform, sondern
Mario, das war so ein Ding, was von den 2000ern abgeschafft wurde, oder?
Ja, wurde es auch. Es ist so ein Eis und da drin ist
boah,
so
Marius,
ein Riegel Luftschokolade.
Sorry, aber wenn das Plakat dafür ist, dann kann ich das nicht kennen.
Ich weiß nicht, wann das vom Markt genommen worden ist. Also es ist quasi wie so ein Eisriegel, Vanilleeis, so Schokoladenschicht drum und in der Mitte ist halt so diese Luftschokolade.
Das sieht ja eklig aus.
Das ist mega geil.
Sorry, aber wenn, wir können das ja auch mal einblenden, wenn das Plakat dafür ist. Ja,
das war damals.
Das ist so, sorry,
aber kenne ich nicht. Kennst du, wie hieß das? Es werden auch alle sagen, die sagen, oh, das ist alles vermisslich. Das sind, ich glaube, sie hießen einfach nur Solero und es waren die Solero Balls.
Ja,
diese kleinen Dinger und ich glaube, die wurden abgeschafft, weil irgendwelche doofen Kinder an der Verpackung gestorben sind. Keine Ahnung. Aber das war richtig geil, das Zeug.
Ja. Ich muss dir sagen,
gebt euren Kindern auch nicht so eine Verpackung in die Hand.
Ich habe für mich einfach wirklich die gute Fürst-Pückler-Schnitte wieder entdeckt.
Boah, ja. Ich habe die letztens im Supermarkt gesehen.
Die ist einfach toll. Da hat man, also man hat drei Eissorten in
und,
einem.
Und die hat, so die hat ja nicht nur diesen Erdbeerkern, sondern da ist ja auch noch so eine Erdbeer. Also nicht nur das Eis, da ist so eine Erdbeer, da ist mal Gelee-Schicht drin.
Ich glaube, wir reden gerade von
Nee, du meinst diese Rolle. Und in der Mitte ist, erst kommt der Erdbeerkern.
Also wie so ein Sandwich.
Achso, die meinst du?
Das meinst
du. Du hast Rolle gesagt, nee, deswegen. Kennst du nicht die Rolle? In der Mitte ist der Erdbeerkern, dann kommt eine Schicht Vanilleeis und dann kommt eine Schokoschicht Eis. Und drüber sind noch so Sahnetupferl und noch so, so Schokostreusel. Gibst du jetzt lange Stange, dann schneidest du dir mal so ein Stück ab.
Doch.
Ja,
Ich weiß, was du meinst. Oh, das ist auch geil. Aber das, ich finde das immer so dieses edle Eis. Das ist so ein, sowas, was man sich so.
Edel ist ja übertrieben.
Ja, ja, natürlich. So aber es
edel der 90s gefühlt.
Aber ich finde schon noch, dass es irgendwie so dieses Ding so, ach, oh, habt ihr Lust auf einen Nachtisch? Und das ist nicht so ein Eis,
was das man sich so. Das machst du auch auf so einem Teller drauf.
Und ja, es ist halt auch Aufwand. So, das Ding.
Du musst es schneiden, ja.
Also ich bin auch. Ich war immer auch drauf und dran, mir immer, also ich meine, wir haben wirklich in unserem Kühlschrank, ich meine, du kennst den Kühlschrank, das Gefrierfach, es ist
nicht groß.
Es ist einfach ein Fach so und ich will irgendwann, das ist mein Traum von Luxus, ist es Minimum zwei Eisfächer zu haben, damit man auch mal sich so ein Bottich Eis kaufen kann, weil es lacht mich auch immer irgendwie so ein Eimer oder sonst irgendwas an, habe ich Bock drauf. Aber
zwei Eimer Eis ist schlecht.
Ja, was?
Kein Platz für ein Eimer Eis ist.
Das ist wirklich schlecht, weil ich finde, da weißt du, dass es dir eigentlich nicht so gut geht. Ich sehe hier noch ein Eis neben dem Sky Joker.
Joker? Sagt mir gerade nichts tatsächlich.
Okay,
zeig gut. Mal.
Hier, das ist der Joker da drüber.
Moment, ich sehe ihn gerade. Hä, den kenne ich nicht. Der sieht aus wie dieses Ding. Manchmal gibt es auch das Posten Leute auf Reddit in diesen kennst du noch Dinger und dann kommen ganz oft so KI-generierte Eissachen und die sind alle ganz schlecht. Aber damals, Riesenmarken um 1,90 Mark oder sowas, keine Ahnung.
Ist 1,80. Es tut mir leid, dass wir jetzt hier die ganze Zeit drüber reden, aber ich sehe hier gerade den Diätbecher, den gab es. Die Erdbeerdiät und die Joko-Diät. Ja. Was zur Hölle? Und daneben den Schwarzwaldbecher.
Der Schwarzwaldbecher, den kenne ich. Sowas habe ich nie geholt. Nee,
nein. Nee. Das ist einfach, glaube ich, so eine Schwarzwälder Kirschtorte als.
Das ist für Jonas. Nee, der hasst das.
Ich glaube, das ist mal wieder so ein Zeichen, dass wir über Filme reden sollen.
Ja, Michael. Die besten Filme mit Eis. Also du, wir waren bei diesem lustigen Sport.
The Dink heißt der übrigens.
The Dink und du kommst aus dem Tennis und hattest mal Bock zu spielen. Ich habe so ein Feld, also mir kommt die Sportart irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, ich habe kein Feld gesehen.
Es ist wirklich minimales Tennisfeld, wo auch eigentlich nur so eine T-Zone so vorne existiert. Die Küche wird das genannt.
Die Kirche?
Die Küche.
Ach, die Küche.
Also The Kitchen. Okay. Kann auch sein, dass es eine umgangssprachliche ist und nicht hier. Wurde im Film auf jeden Fall gesagt. Okay. Das ist auch meine gesamte Referenz, die ich für diese Sportart habe. Aber das ist das. Hast du ansonsten noch irgendwas geguckt?
Nee.
Ansonsten habe ich noch was geguckt. Und wir reden jetzt erstmal über Spider-Man.
Spider-Man, richtig. Wup, wup, wup. Der neue Spider-Man ist im Kino. Brand New Day. Tom Holland in seinem vierten Spider-Man-Abenteuer. Und wir erinnern uns kurz, im letzten Abenteuer wurde die Erinnerung an Peter Parker ist Spider-Man ausgelöscht. Und niemand weiß überhaupt, wer Peter Parker ist. Also niemand kennt ihn mehr. Und ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber Lenny, du warst in der Pressevorführung dieses neuen Teils. Und sag mal, erstmal generell, wie war es überhaupt?
Also es kommt ja nochmal so ein bisschen mehr dazu. Also man merkt schon so, Peter Parker ist in einer absoluten Identitätskrise. Also es kommt ja nicht nur hinzu, dass seine liebe MJ und sein bester Freund Ned ihn komplett vergessen haben, beziehungsweise vergessen haben, dass er existiert, dass er Spider-Man ist und alles pipapo, sondern er struggelt auch mit sich selber, beziehungsweise mit seinen Spinnenfähigkeiten. Die drehen so ein bisschen durch, die Spidey-Senses drehen am Rad und er kommt damit gar nicht klar. Plus die Tatsache, dass eine, ja, dunkle Bedrohung New York natürlich ebenfalls in Angst und Schrecken versetzt. Und das muss er alles jetzt aufhalten. Und ja, ich war wahnsinnig hyped auf diesen Film. Also ich kann es wirklich sagen, okay. Ich war nochmal so richtig hyped. Ich bin... ich hatte richtig, richtig Bock auf diesen Film. Also ich finde auch, Spider-Man ist wirklich, man merkt so, das ist so dieses Prestige-Produkt noch von dem MCU, habe ich ihm gesagt.
Spider-Man rettet mal wieder die Welt.
Wirklich, ja. Er rettet das MCU. Ja. Und in einer Zeit, in der das MCU hier wirklich so ein Auf und Ab ist, wo es kein richtiges Konzept gibt, wo es hier und da echt Ausbrüche gibt, auch sehr viele Ausbrüche nach unten, ist auf Spider-Man immer Verlass, dass es so eine Bank ist, die Qualität mitbringt. Und das kann ich auch jetzt schon mal vorab sagen, das bringt dieser Film auch wieder mit. Also es ist ein sicherer Film, den man gucken kann. Man wird gut unterhalten. Ich habe auch meine Probleme damit, aber da würde ich jetzt gleich noch näher drauf eingehen. Ich muss erstmal sagen, ich finde, Tom Holland ist wirklich besser denn je und er ist jetzt so wirklich so der perfekte Spider-Man, weil er auch wirklich so jetzt in dem Alter ist, wo...
So Studienzeiten ist er dran, ne? Also
richtig.
Er ist nicht mehr der Teenager.
Richtig, also er ist ja, also es werden ja auch, ich habe mir nämlich auch im Vorhinein auch nochmal so Aufnahmen von Homecoming angeschaut. Mhm. Und er ist halt wirklich so viel älter geworden und das ist so.
Aber damals schon eine Kante.
Ja, ja, aber er war halt, er sah halt auch wirklich aus wie ein Bubi hier so, Bubi, so ja. In Homecoming. Und da muss ich echt sagen, finde ich, ist er hier so sehr, sehr perfekt. Es ist ja auch so, dass Sadie Sink mitspielt und sie hat eine Rolle, die, ja, wo viel gemutmaßt wurde und sie tut mir auch wirklich sehr, sehr leid. Sie wurde in allen Interviews gefragt, ob sie Jean Grey sei, weil das ist so die weitesten verbreitete Theorie aktuell. Mhm. Und sie durfte halt einfach nichts sagen, weil das so ein krasses Geheimnis gemacht wird um ihre Rolle, wer sie denn ist. Und sie wird wirklich in gefühlt jedem Interview danach gefragt. Und ich glaube, sie ist sehr, sehr genervt und hasst es. Und ich kann es auch absolut verstehen. Aber ich muss sagen, sie ist wirklich sehr, sehr stark in diesem Film.
Okay.
Und das kann ich noch sagen. Hulk spielt ebenfalls wieder eine große Rolle.
Sieht man noch im Trailer, also ne? Keine Spoiler hier.
Und so von der Inszenierung her ist es... Ein Hulk. Es ist wirklich mal wieder so ein so der Hulk, den man kennt.
Ich glaube, den meisten ist hier so Professor Hulk so ein bisschen auf den Geist gegangen.
Ja,
also diese Kombi und sowas. Also, nee, fand ich auch nicht geil. Alle wollen einen Ausraster-Hulk haben.
Deswegen fand ich auch toll, wie, also so, ich würde sagen, es ist die beste Inszenierung von einem Hulk, die man wirklich im MCU fast schon bekommen hat. Also so von der Größe und von der Wucht, die diese Figur mit sich bringt. Mhm. Dann kommt natürlich noch der Punisher vor. Und ja, da sind auch schon so, beginnen schon meine ersten Kritikpunkte. So einfach, es wirkt wirklich wieder wie so ein wild zusammengewürfeltes, okay, gut, hier können wir noch den Punisher irgendwie mit einbringen, der ja letztens sein Disney Plus Special hatte, in dem er sich auch irgendwie so durch Leute geschnetzelt hat. Und jetzt ist er praktisch in der family-friendly Spider-Man-Version. Und es wirkt tonal irgendwie so ein bisschen unpassend und alles Mögliche. Ich verstehe auch so diesen Move, den man gemacht hat, weil Spider-Man und Punisher haben ja auch in den Comics so eine sehr interessante Beziehung. Und das finde ich auch prinzipiell ganz gut. Aber es wirkt hier alles wieder so ein bisschen zusammengewürfelt. Und ich glaube, mein größter Kritikpunkt an diesem Film ist, dass er sehr lang ist. Er dauert 2,5 Stunden und die merkst du wirklich. Der Film hat in der Mitte versucht, so ein Ende zu finden. Und ich habe gedacht, oh, schön, gut, wäre ich fein jetzt mit. Und dann geht er halt, glaube ich, nochmal so eine Stunde weiter. Ach, und das hat mich so richtig, richtig genervt. Und es wirkt halt so für diese Laufzeit, dass er sehr viel um den heißen Brei herumredet. Mhm. Also es ist so, die Ausgangslage, ja, Comic-Fans, es ändert sich was. Aber trotzdem würde ich prinzipiell behaupten, der Film ist am Ende sehr ähnlich zum Anfang. Also ich hätte mir auch gefühlt mehr Tiefe gewünscht. Also er hat seine emotionalen Momente und er hat auch ein paar Tear-Jerking-Momente, die einen mitnehmen sollen. Aber trotzdem würde ich sagen, ey, da wäre mehr gegangen, irgendwie noch da emotional noch mal mehr in die Tiefe zu gehen. Wirklich Spider-Man als so eine absolut emotionale Figur zu zeigen, was auch irgendwie gelingt, aber trotzdem würde ich sagen, ey, dann pack nicht noch den Hulk mit rein, dann pack nicht noch den Punisher mit rein, erzähl mir einfach nur diese Spider-Man-Geschichte und das wäre gut gewesen. Also
das ist auch so eine Sache, die ich nie verstehe bei Spider-Man, weil seit Spider-Man 3 von Sam Raimi ist so dieses, Leute, zu viel in einem Spider-Man-Film tut dem Film nicht gut. Da war ja Venom und Sandman mit drin und dann auch noch
Green Goblin.
Green Goblin war mit drin. Also es war zu viel und irgendwie mal so einen Fokus zu legen. Und ich habe diesen Trailer jetzt gesehen und dachte so, oh, was? Ich meine, du hast ja noch nicht mal alle Figuren aufgezählt.
Nee, die The Hand kommt ja noch vor.
Es kommen ja echt so viele Gegner auch drin vor.
Scorpio ist noch drin.
Ja, und das ist ja viel zu voll gefühlt. Und eine wichtige Frage, aber die ich noch habe, ist, ich fand Spider-Man in seinen ersten Abenteuern, so gerade wenn es halt so mit Tony Stark einhergeht, etwas zu overpowered. Nicht was seine Kräfte angeht, sondern was seinen Anzug angeht. Also es war ja so, ja, Spinnen-Iron Man mit einer AI drin und sowas. Das sieht im Trailer jetzt wieder so ein bisschen back to basic aus. So, er hat einen Strampelanzug an und es ist wieder der klassische Spider-Man. Ist es der Spider-Man, den wir eigentlich alle lieben?
Ja. Würde ich sagen, ich finde auch sogar noch mal viel mehr als sonst. Also es geht halt wirklich so um diese Frage, so wer ist Peter Parker, wer ist Spider-Man und wie er das so verbindet. Und das ist so, da steckt sehr viel Interessantes drin, aber ich finde, das wird trotzdem wieder durch all diese Nebenfiguren so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und das hat mich so ein bisschen traurig gemacht, weil es wurde von Anfang an irgendwie auch so kommuniziert, das ist wieder ein geerdeter Spider-Man-Film und alles Mögliche. Und das ist er prinzipiell ja auch, weil er wirklich nichts, also sehr wenig für das große MCU tut. Mhm. Also es wird nicht wirklich viel für den weiteren Verlauf dieses Cinematic Universe getan, aber trotzdem ist er dann doch irgendwie wieder größer, weil halt so viele Figuren da drin sind. Und ich hätte mir wirklich eine kleinere Geschichte gewünscht. Und ja, für mich erzählt er dann irgendwie so doch wirklich sehr wenig. Und der Film kommt sehr gut an. Also so auch David Hein hat dem, der eigentlich sonst Marvel auch sehr kritisch gegenüber ist, hat dem so 4 von 5 Sternen gegeben. Und
Was so David Hein, als er zum Kino gegangen ist.
aber das Ding ist, ja, für mich ist er fast schon so mitunter der schwächste Tom Holland Spider-Man, weil er dann doch irgendwie wirklich so wenig erzählt und sich dann, also er steht irgendwie nicht so richtig für sich alleine, ist aber auch nicht so in diesem MCU-Konstrukt verankert und das ist so mein großes Problem, glaube ich, mit ihm. Ich finde ihn trotzdem sehr sehenswert, also man kann damit ultra viel Spaß haben, es ist ein sehr perfekter Popcorn-Film. Ich will ihn mir nochmal anschauen und vor allem muss ich sagen, er hat wieder schlechtes CGI, das muss man sagen, aber trotzdem hat er auch echt schöne Bilder und auch mal wirklich so sehr starke Bilder, auch so, wo man sich wirklich mal was bei gedacht hat, weil ich finde, man hat sehr häufig bei MCU-Filmen nicht diesen Moment, dass man sich denkt, oh, das sieht jetzt wirklich schön aus. Und das ist hier wirklich mal so ein bisschen der Fall. Ich mochte diesen Shot schon im Trailer, wo man so in das Innere seiner Maske so einen Close-Up hatte. Fand ich sehr toll. Und so ähnliche Aufnahmen gibt es da auch mehrfach in diesem Film. Das ist meine Meinung. Ich würde ihm insgesamt so eine 6 von 10 geben. Kann auch eine 7 von 10 sein. Also es ist wirklich so, ja. Ist auch wirklich meine Meinung und wenn mir jetzt vorgeworfen wird, ich bin kein Fan und es regt mich auf, ich bin eh so negativ eingestellt. Leute, ich habe mich wirklich tierisch auf diesen Film gefreut. Ich hatte wirklich Bock ohne Ende und da auch nochmal Shoutout an unseren Social Media Manager Levin. Ich gehe also wirklich mit keinem Menschen schaue ich mir lieber Marvel-Film im Kino an als mit ihm, weil er ist wirklich so ein absoluter Marvel-Head. Er hat so richtig Peil davon und den kann man danach auch immer noch so schön Fragen stellen. Und er hat sich auch tierisch auf diesen Film gefreut. Mhm. Wir haben uns auch wirklich so am Tag vorher geschrieben, noch einmal schlafen, dann ist Spider-Man. Und ja, jetzt waren wir beide so ein bisschen enttäuscht. Ich bin wirklich noch sehr gespannt, wie es mit Doomsday weitergeht. Ich finde, ich stehe dem Ganzen natürlich auch sehr kritisch gegenüber, weil ich finde, es ist schon ein absoluter Lame-Ass-Move, irgendwie jetzt so das ganze Ding nochmal irgendwie so am Leben zu halten. Und es tut mir leid, dass ich jetzt generell gerade in diesen Monolog verfalle.
Alles gut.
Aber ich finde es auch irgendwie so sehr schade. Ich habe diesen Vergleich auch häufig gesehen. So, du hast Endgame damals gehabt und all diese Filme haben auf diesen Film hingearbeitet. Natürlich haben die auch hier und da so ein paar Ausfälle gehabt und irgendwie war es dann hier und da dann doch mal nicht so ganz stimmig. Aber im Grunde genommen konntest du sagen, diese Filme haben auf dieses eine Event hingearbeitet und was danach kam, war Kraut und Rüben. Wir hatten wirklich so, wir haben ja Kang etabliert gehabt. Das sollte ja ursprünglich komplett... Danke, Michael. Es sollte ursprünglich ja was komplett anderes sein.
Ja.
Und es ist jetzt gefühlt wie so eine Notfalllösung. Und natürlich passen da die vorherigen Filme nicht rein. Und es ist auch die Frage, wer kommt jetzt eigentlich so in Doomsday und auch dann Secret Wars vor? Weil ja, garantiert aber nicht. Einige Serien werden garantiert nicht drin vorkommen. Also ich kann mir vorstellen, Moon Knight wird niemals im Leben irgendwie in diesem gesamten Konstrukt vorkommen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, fragt man sich, okay, wofür hat es dann alles so vorher gegeben? Also ich finde, man hätte halt auch sagen können, okay, das MCU ist jetzt tot. Wir haben halt wirklich so einzelne losgelöste Geschichten. Aber ja, sie kriegen den Hype jetzt doch irgendwie wieder hin. Ich bin ja auch irgendwie Hype, weil es interessiert mich am meisten, wie sie es machen.
Also ich bin ja auch tatsächlich auf diesen Spider-Man-Film so gehypt gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert.
Ey, der kommt ja auch generell voll gut an. Nur meine Meinung sein. Also.
Wenn man ihn halt so, glaube ich, als normale Unterhaltung sieht, glaube ich, kann man schon seinen Spaß damit haben, würde ich mir vorstellen können. Ich bin halt auch sehr gehypt auf Doomsday, weil so langsam, also jetzt in dieser, wir sind jetzt in Phase 6. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß gerade echt nicht, wann Phase 6 angefangen hat, mit welchem Film. Früher war das so richtig essentiell, so das leitet Phase 4 ein, das leitet Phase 5 ein. Jetzt ist, I don't care, welche Serie, was, welche Phase. Es ist, wie gesagt, hast schon Kraut und Rüben. Aber so langsam kommen halt alle Figuren, von denen ich mir seit 10 Jahren wünsche, dass sie irgendwie kommen. Also Galactus, yay, endlich ist er da. Dr. Doom, endlich ein guter Dr. Doom. Oder hier auch, dass Spider-Man sich ja so ein bisschen mit seinen Kräften hadert und vielleicht ein bisschen verwandelt, was man ja auch aus den Comics auf die eine oder andere Art und Weise kennt und auch aus der 90s-Serie kennt. So, das kommt jetzt alles, aber es kommt halt alles in diesem planlos gefühlten MCU und das ist ein bisschen traurig. Und ich muss auch ehrlich sagen, so 100% gehe ich nicht d'accord, dass Robert Downey Jr. ein guter Dr. Doom wird. Also in diesem Trailer gibt es so diesen Shot, ich weiß gar nicht, mit wem er so close ist. Also es geht auf jeden Fall so ein Close-Up von seinen Augen. Da denkst du, ja, es sind halt Robert Downey Jr.'s Rehaugen und nicht die vom Herrscher von Latveria irgendwie so. Also für mich ist das so, ach Gott, ich hoffe, ich mache da nicht so ein Rührstück draus. So, oh ja, aber du warst doch der Gute und jetzt bist du der. Und jetzt, oh, oder du, also was auch immer da kommt, ne, dass er jetzt aber am Anfang gut ist und dann quasi so als doch Verräter raus sich stellen wird. Es kommt ja alles noch, aber so, ich will Dr. Doom sehen, ist mir vielleicht jetzt schon ein bisschen zu der overpowerte Dr. Doom. Ich hätte lieber die Latveria-Story gesehen, so als Herrscher. Das ist so
hochschaukelt.
Und es ist halt so, okay, er ist ja, man sieht ja schon im Trailer, wie ausgemaxt er quasi ist. Und ja, auch Magie beherrscht und sowas. Momentan geht ja auch die ganze Zeit diese Frage im Internet rum, so, wenn Dr. Dooms Rüstung aus Metall besteht, warum kann Magneto den nicht zusammenfalten? Sowas. Ja. Das sind solche Punkte halt so. Ja, der Typ ist halt auch ein krasser Magier. Und ich hätte mir was Kleineres gewünscht. Aber MCU dreht halt immer, die sind ja beim Maximum, was geht. Multi-Universen und so ein Kram. Also was willst du krasseres machen, als so große Sachen aufmachen und alle Welten stürzen zusammen. Deswegen war Spider-Man ja auch immer so, ja, er ist in New York, ist geerdet und ja, fang meinetwegen eine Milliarde verrückte Bankräuber oder sowas ein. Ich würde es gucken. Aber es muss nicht immer so big sein.
Ja, ich finde auch so, Dr. Doom tritt halt jetzt auch aus dem Nichts in Erscheinung. Also wir hatten ihn jetzt das erste Mal in Fantastic Four, haben wir ihn in dieser Post-Credit-Szene gesehen. Aber, okay, warum sind hier auch manchmal Schritte drin in dem Michael Jackson-Ding? Das macht mir ein bisschen Angst. Das Ding ist, so Dr. Doom kommt jetzt random in Doomsday das erste Mal so richtig vor. Und Thanos haben wir natürlich auch erst so richtig in Infinity War gesehen, aber er wurde trotzdem auch schon in Post-Credit-Scenes und so eingeführt. Schon 2012, danke Michael, wurde er halt so eine Post-Credit-Szene eingeführt.
Das hat Kevin Feige hat das irgendwie gesagt, was Kevin Feige? So von wegen, dass man das ja, dass das in den Köpfen der Leute war, weil es hieß so, ja, Thanos sitzt nur auf dem Stuhl und sagt, ich mach's jetzt alle und Leute haben sich das quasi so selber in ihrem Kopf zusammengebaut. Und so, ja, komm, als hättet ihr nicht so die ganze Zeit den Plan gehabt. das ja. irgendwie so zu machen. Nee. Zumindest ansatzweise.
Ja, ich glaube, es wird jetzt viel so im Nachhinein nochmal so geradconnt, damit alles so Sinn ergibt jetzt für, damit man so praktisch Doomsday rechtfertigt.
Ich sag's dir, es wird irgendwelche Recuts von Filmen geben, wo sie einfach noch Dr. Doom oder so da war im Hintergrund. Also dieses nachträgliche, er hat schon immer seine Finger im Spiel gehabt, Ding.
Es gibt, und das wird ja auch
typische Ding von, ja, wo warst du denn? Und dann kommt sowas wie mit Captain Dings.
Captain Marvel.
Ja, Captain Marvel. Ja, wo warst du denn? Oh, im Universum gibt es ja noch mehr Baustellen. So,
ach, ja.
Lame.
Also es gibt ja auch, hier Endgame wird ja nochmal ins Kino kommen mit einem veränderten Cut. Und genau. Da wird bestimmt auch einiges zurechtgebogen. Es ist, hier unser nochmal Social Media Manager Levin, ganz, ganz liebe Grüße, hat auch so die Theorie, aktuell ist ja auch dieser Warner Brothers Deal, das Warner Brothers, also mit Paramount, ist ja alles so aktuell so ein bisschen schwierig und es ist, besteht auch aktuell die Möglichkeit, dass Warner Brothers in Teilen verkauft wird und dass das natürlich gerade aktuell so ein bisschen auch dahin darauf hindeuten kann, dass Disney sich Teile von Warner Brothers dann kauft und zwar nämlich die DC-Sparte und dass dann irgendwann nach Secret Wars auch eventuell die ganze DC-Marvel-Collab ansteht und das dann praktisch wirklich...
Ist nichts Neues, ja, aber...
Dass dann wirklich nochmal, dass diese gesamte Superhelden-Genre nochmal weitere Jahrzehnte gemolken werden kann.
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so nach Endgame, ich hätte jetzt nichts, also ist ja verständlich, dass sie das irgendwie weitermachen wollen, dass die Filme von Marvel machen möchten, ist ja klar. Ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, hätten sie gesagt, okay... Das war jetzt unsere große Thanos-Show. Jetzt kommen vielleicht mal so ein paar Einzelfilme wieder, die wirklich, so wie das bei DC ja auch war und die ja auch sehr gut angekommen sind, zum größten Teil einfach für sich stehen können. Also, ja, mit Hulk gibt es ja auch, glaube ich, so ein paar rechte Probleme. Aber so ein guter Standalone-Hulk-Film, der sich halt nicht im Kreis dreht wie der letzte. Optisch fand ich den echt gut.
Du meinst also, den Edward Norton Hulk?
Genau. Und ich fand, boah, das drehte sich so im Kreis, die Story. Genau. Das drehte sich im Kreis wie Michael Jackson bei Moonwalk. und einfach mal einen guten Hulk-Film. Also Planet Hulk zum Beispiel. Aber es war immer so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes.
Nichts Halbes.
Genau. Und dann ist Planet Hulk irgendwie eigentlich ein Thor-Film.
Ja.
Und so, gib doch. Also weil im Animationsfilm und im Comic-Bereich gibt's ja genug Storys, die für sich funktionieren würden. Und das hätte ich auch geil gefunden. Einfach jetzt mal, mach mal einen Davon-Film, mach mal den Dr. Doom-Film. Also bei Spider-Man ist ja auch am mit Dr. Doom zum Beispiel am Start. So, wird hier wahrscheinlich nicht passieren, aber it happened. So.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Bei der Comic-Con vergangenes Wochenende wurde ja auch noch sehr viel angekündigt. Es wurde Ryan Gosling als der nächste Ghost Rider angekündigt.
Oh.
Finde ich prinzipiell nicht schlecht.
Aber was ist mit Ryan Gosling los, weißt du?
Ja.
Er macht erst richtig gute Filme und jetzt macht er halt Star Wars und auch noch Marvel. Und das ist so, ja, okay, willst du noch bei Avatar mitspielen?
Ja, also. ich finde es auch ein bisschen, also ich habe das ja schon mal gesagt und da wurde ich irgendwie für gelünscht, dass ich das behauptet habe. Ich habe einfach wirklich ein bisschen Angst, dass Ryan Gosling wirklich jetzt zu diesem One-Trick-Pony wird und auch so sehr krass getypecastet wird, immer als dieser quirky, funny Guy, weil das hat er die letzten Jahre gemacht. Also ich glaube, so nach La La Land ist das halt irgendwie so passiert. Er hat The Fall Guy gemacht.
Aber Blade Runner hatten wir noch, ich weiß, Blade Runner war nach.
Ja, stimmt, vor La La Land? Ja, 2018 danach, ne? War das. 2018 und 2017 war Blade Runner.
Ja.
Also nach La La Land.
Ja.
Ja, genau. Und aber so seit den 2020ern macht er halt, er hat Can gemacht, so, und er macht das ja auch alles so sehr, sehr gut. Aber ich finde trotzdem irgendwie so, auch jetzt hier Project Hail Mary, ist es halt dieser funny, quirky Ryan Gosling
Typ. Und trotzdem very good looking.
Ja, genau. Ist so sehr sympathisch. Also er macht das so. Was haben denn diese Fußstapfen mit Michael Jackson zu tun?
Da geht er irgendwo rein.
Wahrscheinlich. Aber also deswegen, ich habe so ein bisschen Angst, dass er krass getypecastet wird. Auch wahrscheinlich ist er auch in Star Wars, ist er jetzt wieder der quirky, funny Guy. Ja, und dann wird er als Ghost Rider quirky und funny sein, weil es deutet natürlich auch sehr viel darauf hin, weil der Film wird gemacht von Sean Levy, der ja auch Deadpool und Wolverine gemacht hat und der so ein bisschen als so ein funny Auftragsregisseur gilt. Und er hat Nachts im Museum gemacht, mochte ich sehr.
Ja, aber ist alles funny.
Ja.
Ghost Rider, also gib mir mal wieder ruhig ein paar dreckige
Ja,
aber Marvel-Stories auch gerne.
Aber ich habe ein Gefühl, das ist so ein Ryan-Problem, dass die so alle, dass die alle, Problem. Ja, dass die alle halt irgendwann wirklich nur noch das Gleiche machen. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ansonsten wurde noch David Johnson angekündigt als der nächste Black Panther. Und das freut mich so ungemein sehr, weil ich liebe David Johnson. Er hat in einer meiner allerliebsten Romcoms der letzten Jahre mitgespielt, in Rye Lane. Mhm. Man könnte ihn auch noch kennen aus The Long Walk, wo er mitgespielt hat. Er ist so ein britischer Schauspieler, der so aktuell so on the rise ist, und das freut mich sehr.
Und wieder ein Johnson.
Ja,
wieder ein Johnson. Jack David S.
Los. Alles die Johnsons.
Die Johnsons.
Aber er wird, glaube ich, mit, er wird J-O-N-S-S-O-N geschrieben.
Olong Johnson. Also du den noch kennst.
Nee.
Kennst du nicht?
Wer ist Olong Johnson?
Olong Johnson ist eine Katze, die sprechen kann.
Olong, Marius, was kommst du jetzt hier mit?
Sachen, was ist mit Katzen?
Die ich alle nicht kenne.
Olong Johnson. Ah, gibt's gar eine, es gibt eine South Park-Folge dazu.
Das ist aber doch early Internet, oder?
Ja, aber das gehört ja zum Allgemeinwissen des Internets.
Welche
so deinen Internetführerschein nicht richtig gemacht. Das ist eine Frage in der Theorie.
Ja, werde ich mir mal anschauen. Oh, aber ja, also es ist Johnson. So. Aber das ist jetzt so aktuell so ein bisschen der Stand der Dinge. Das ist meine Meinung zu Spider-Man. MCU, ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt.
Wow. Ich glaube, die Leute hassen es.
Ich glaube auch, aber das ist okay. Ich hasse es auch gerade. Ich bin wirklich mit jedem weiteren Hihi und so habe ich gedacht, was war das
für ein kein Hihi.
Ja, aber doch am Anfang einmal. Also nach dem ersten war ich so, was war das eigentlich für eine scheiß Idee von mir? Also in dem Podcast sah es lustiger aus, Leute. Es tut mir leid. Wir müssen das jetzt in ein paar Minuten ertragen. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Aber du hattest noch aufgeschrieben, wie sich das Ganze jetzt so in dieses gesamte Spider-Man-Konstrukt einordnet.
Ja, genau.
Für mich Brand New Day. Wenn ich ein Ranking von den Tom Holland Spider-Man-Filmen machen müsste. Mhm.
Also wir haben da Homecoming, Far From Home, No Way Home und Brand New Day. Also Home is gone.
Home is diesmal gone.
Jetzt
kommt die Day-Trilogie. Ich würde ein Ranking machen. Ich mache mal von unten nach oben. Für mich ist Far From Home mein am wenigsten favorisierter Spider-Man Tom Holland-Film. Muss ich, glaube ich, wirklich sagen. Danach würde Brand New Day auf der 3 kommen. Auf der 2 würde für mich No Way Home kommen, der eigentlich meiner Meinung nach kein guter Film ist. Aber dieses Ereignis damals war so krass. Ich hatte, glaube ich, wirklich eines der besten Kinoerlebnisse ever, weil die Leute sind ausgerastet und das überwiegt bei mir einfach wirklich sehr viel. Deswegen ist er so hoch angesehen. Der Mr. Beast-Faktor.
Nee, Nostalgie, nicht
Mr. Beast. Achso, ich habe mit dem
Mr. Beast-Faktor, what?
Der Mr. Beast.
Hier, kriegst du 1 Million Euro, wenn du dir die Augen auskratzt.
24-7 im Kino eingesperrt, um Spider-Man zu gucken. 100 Euro gehören dir.
Okay.
Ja, und auf Platz 1 ist halt Homecoming für mich. Fand Homecoming damals so sehr erfrischend. Fand ich sehr cool, dass da halt auch wirklich keine Backstory erzählt wird, sondern einfach so sehr straightforward. Und ich mache diesen kleinen Plot-Twist drin. Michael Keaton ist toll.
Ja.
Ich fand den toll.
Wirklich,
der war sehr erfrischend und cool.
Yeah.
Ja, ja. Ja.
Oh mein Gott. Okay, das war dann unser kleiner Spider-Man-Talk. Und ich würde sagen, gehen wir noch mal rüber. Es gibt nämlich noch ein paar andere Filme, die starten. In den Starts der Woche.
Starts der Woche.
Überraschung. Niemand möchte anscheinend Konkurrenz zu Spider-Man machen. Tatsächlich, Spider-Man startet in Kinos, wie wir schon gesagt haben. Läuft seit Mittwoch tatsächlich auch schon. Wir haben jetzt ausführlich über den Film gesprochen, deswegen keine weitere Infos dazu.
Wir machen das einfach exakt nochmal.
Nochmal. Also, Lenny, wie fandest du Spider-Man? Nein. Okay, was aber noch startet am 30. Juli oder beziehungsweise seit dem 30. Juli im Kino ist Forbidden Fruits. Es geht um Apple. Und zwar nicht die Firma Apple.
Und auch nicht die Tochter von Gwyneth Paltrow.
Die heißt
und
Apple.
Chris Martin.
Die heißt Apple.
Ja, die heißt Apple.
Okay. Und von den Beatles hieß nicht deren Studio Apple? Oder? Keine Ahnung. Ey. Kenne mich nicht so aus. Apple ist eine Frau und die arbeitet bei Free Eden und führte einen Kult an mit ihren Kolleginnen Cherry und Fig. Und anscheinend, Lenny hat den Film gesehen, der wird gleich was dazu sagen können, heißen alle wie Obst oder Gemüse anscheinend. Es kommt eine neue Kollegin und die heißt Pumpkin, also Kürbis. Und dann müssen diese Kolleginnen diesen diesen femininen Kult da führen, müssen ihre Methoden hinterfragen. Danny, wie bitte?
Ja, es ist so absurd, wie du gerade gesagt hast. Forbidden Fruits ist wirklich campy in seiner reinsten Form. Also es bedeutet so sehr überzeichnet, sehr, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Fremdschamfaktor hat man da alles Mögliche, so ein bisschen wirklich einfach alles überdreht in Sachen Ästhetik, in Sachen Schauspiel, in Sachen Absurdität. Und
das kann ja ganz cool sein.
Es ist ganz cool und es hat wirklich auch so diesen 2000er, 90er so witchy Vibe und das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Also der Film ist auch sehr blutig, sehr absurd. Es geht halt wirklich so um diese abgedrehten Kult, den die da führen und halt auch wirklich in ihrem wirklich absurd teuren Boutique da irgendwie im Keller da nochmal ein bisschen nebenbei kultig unterwegs sind. Es ist so sehr interessant. Die Outfits sind on fire. Lily Reinhardt spielt mit und sie ist auch wirklich ganz, ganz toll. Und generell alle Darstellerinnen, die hier mitmachen, machen das extrem gut. Also wirklich so sehr überhöht. Es ist, also was heißt extrem gut, Leute? Es ist kein meisterhaftes Oscar-Schauspiel, aber es ist halt so überdreht und überhöht. Und das ist so, finde ich sehr, sehr toll. Er macht einfach Spaß.
Ja. Für wen würdest du diesen Film empfehlen? Also wenn man was gesehen hat, so meinst du schon so 90s, 2000er, sowas wie Sabrina.
Sabrina, oder, ja, Buffy, wer Buffy mag.
Oder genau hier wie Charm, zauberhafte Hexen.
Exakt, ich glaube, ich würde das sagen. Also es ist halt so sehr girly, witchy, dreckig. Es macht sehr viel Spaß. Es ist sehr böse, sehr blutig.
So ein bisschen Ginger Snaps? Also jetzt statt Werwölfe aber mit Hexen?
Ja, glaube ich, kann man so.
Hexen gesagt, sind es Hexen? Nein, sind gar keine Hexen, oder?
Na, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich finde, es ist wirklich so sehr. Es ist sehr einzigartig, sehr ästhetisch, sehr girly. Mhm. Und man muss sich darauf einlassen. Er wird auch schnellweise sehr viel gehatet, aber ich glaube, er ist halt wirklich so, wenn ihr so euch davon angesprochen fühlt, von dieser Beschreibung, von dieser Ästhetik und von diesen Sachen, ich glaube, dann kann er richtig was für euch sein und euch so richtig gefallen. Weil für mich ist es echt so einer meiner Favoriten des Jahres, aber ich check auch so, wenn man damit 0,00 gar nichts anfangen kann.
Noch eine letzte Frage dazu. Heißen auch wahrscheinlich noch andere Figuren dann vorkommen. Heißen die auch alle wie Obst?
Nein, nicht alle Figuren
heißen wie Obst. Nur die Hauptfiguren quasi.
Nur die Hauptfiguren. Okay. Nur diese kultigen Leute.
Wie wäre dein Fruchtname?
Ich wäre Cherry.
Du bist eine Cherry?
Es tut mir leid, ich weiß, es heißt schon eine Figur Cherry, aber ich wäre gerne Cherry, weil meiner Meinung nach ist die Kirsche auch das großartigste. Das war gefühlig. Yes. Was geht hier ab? Es tut mir so leid, Leute. Ich habe echt gedacht,
wir ziehen es aber auch durch.
Wir müssen jetzt committen, weil ja. Ich hab mir auch gedacht, so, ich kann jetzt nicht nach einer Viertelstunde schon sagen, Leute, es geht jetzt nicht mehr. Ich muss es wirklich.
Also, du hättest auch heimlich pausieren können, so, da kam einfach nichts.
Ja, genau, hätte man
können,
aber ganz ehrlich,
er bleibt true.
Ich habe zweimal gedacht, ich mache das, aber ich muss meine dumme Idee weiterführen.
Ja. Also, du bist die Cherry.
Ich bin die Cherry, okay, ich finde die Kirsche.
Kirsche auf der
Torte. Ich bin. Für mich ist die Kirsche wirklich das beste Obst überhaupt. Ich finde, das Ding ist.
Sauerkirsche oder eine süße Kirsche?
Ah, eine süße Kirsche.
Eine süße Kirsche. Das Ding aber nicht so eine eingelegte Kirsche. So eine
Cocktailkirsche. Nee. Ja, die finde ich auch wahnsinnig eklig. Aber das Ding ist, ich glaube so, die Kirschen wurden auch von der Natur genervt mit ihrem Kern. Weil ich glaube, hätten Kirschen keinen Kern, alle würden behaupten, Kirschen sind das Beste überhaupt.
Kirschen sind schon geil.
Ja, also ich finde auch, das ist wirklich das, was mich immer so ein bisschen hindert, weil du brauchst immer noch so einen Teller, wo du dann so richtig eklig so.
Aber Kirsch kann weit spucken.
Das wäre chrom cool, ne? Aber ich finde so wirklich so dieses, das ist so dieses Doofe, was mich daran aufregt, weil ansonsten gehe ich halt auch mal hin zum Apple. Ich bin ein klassischer Apple-Mensch.
So ein Apple-Typ, okay.
Was ist bei dir so?
Oh, ich, ganz basic muss ich sagen, ich finde Erdbeeren sind schon eigentlich ziemlich geil. So eine richtig saftige Erdbeere, aber ich bleib dabei, was immer geil ist, ist eine Mango.
Boah.
So eine Mango, wenn du die irgendwie also zurechtschneidest, um die mit irgendwas zu machen, dann hast du noch diesen Kern, dann kannst du den so abknabbern noch. Und das ist so richtig juicy.
Damit kannst du dich ja so jagen. Wirklich, Mango-Maracuja ist für mich so die schlimmste Combo auf dieser Welt.
Oh mein Gott.
Das ist wirklich,
Mango.
Da dreht sich in mir alles um.
Frische Mango. Mango ist mega geil. Kannst du machen süß, kannst du machen kannst du aber auch einfach so ins ich will jetzt herbes Essen sagen, ich meine einfach hier salziges Essen. Boah, jetzt ist ja auch der Wurm drin. Kannst du auch in diverse andere Essen mitpacken und es ist immer geil. Noch als Eis ist es richtig geil. Als Getränk finde ich es eher so semi, aber... What the fuck, Michael
Jackson? Was zur Hölle?
What did he do? Nee, ist schon geil. Also Mango auf die Eins.
Nee, wirklich bei
Mr.
mir.
Mr. Cherry.
Also ich finde es so, nee, also wirklich, ich glaube halt auch so bei Mango immer sein Partner die Maracuja dabei
hat. Aber doch nur in so Juice.
Ja, oder in aber so Joko, ist in immer so dabei, ja, immer. Und ich hasse
nicht in meinem Haushalt.
Nein, wirklich.
Nicht in meinem
ich
Haushalt.
Das
ich mache, ich schäl die und dann mache ich da ein Stückchen raus.
Ja, traue ich nicht.
Sogar der Hund isst die Mango.
Boah, ja. Hat er keinen Geschmack.
Wow.
Hat er wirklich keinen Geschmack.
Ja, naja. Kirschen würden den Hund umbringen, wie ein Kirschkern.
Ja.
So. So. Deine Killerfrucht. Es gibt noch einen Film im Kino und der heißt The Invite. Der ist von Olivia Wilde, ist mit Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz. Und ja, es geht
Edward Norton.
Edward Norton, ja. Es geht um ein Ehepaar, Angela und Joe, und die sind verheiratet und ja, ist halt langweilig und haben sich nicht mehr so viel zu geben. Und dann laden die ihre Nachbarn ein, die denken so, ja, sind auch so normallos. Und dann machen die denen die Nachbarn machen ihnen ein unmoralisches Angebot. Für so ein bisschen Swingy Swing.
Mhm.
Ja, und Alpa hat diesen Film gesehen und wird uns jetzt mal kurz seine Meinung kundtun.
Hey Leute, ich soll ein bisschen was über die Invite erzählen. Kann ich gerne machen. Es war schon ein paar Monate her, dass ich den Film gesehen habe in der Pressevorführung. Aber das soll auch nicht heißen, dass der Film irgendwie schlecht wäre, weil ich ihn vergessen habe. Ganz im Gegenteil. Es ist ein echt guter, empfehlenswerter Film, der eine interessante Produktionsgeschichte hat. Also der basiert auf einem spanischen Film, der wiederum auf einem Theaterstück basiert. Ich habe die Originale nicht gesehen, kann also nur über die Invite sprechen und finde den aber echt sehenswert. Es gab auch so einen richtigen Bieterwettstreit um den Film und A24 hat sich letzten Endes durchgesetzt und die kennt man ja für viele gute kleine Filme. Und auch das hier ist ein kleiner Film, so eine Beziehungsstudie, eine recht erwachsene Beziehungsstudie, aber die hat auch was für jüngere Leute und vor allem ist es ein echt unterhaltsamer und teils witziger, schräger Film mit guten Dialogen und echt gutem Schauspiel größtenteils. Es geht um eine Ehe von Seth Rogen und Olivia Wilde, die sehr festgefahren ist, der jegliche Leidenschaft irgendwie ja entrissen ist. Und sie hat keinen Bock mehr auf diese Monotonie und lädt irgendwann die Nachbarn von oben ein. Und die werden gespielt von Penelope Cruz und Edward Norton. Und die sind das genaue Gegenteil. Die sind seit kurzem erst zusammen, noch voll in der Honeymoon-Phase, freigeistig, haben die ganze Zeit Sex und so weiter. Und dann gibt es natürlich zu komplexen Verstrickungen. Und diese Beziehung wird dann im Laufe des Tages irgendwie, ja, so aufgebröselt. Und der ganze Film spielt auch, wie gesagt, innerhalb dieser Wohnung und innerhalb eines Tages. Und ich mag solche kreativen Konstrukte und solche Filme, ja. Ist, wie gesagt, ein sehr tiefer Einblick in das Beziehungsleben von Menschen so um die 40. Aber das soll auch jüngere Leute nicht davon abhalten, diesen Film zu sehen, weil der wirklich sehr witzig sein kann und auch geil gefilmt ist. Also der Look ist krass. Wir haben eine analoge Kamera hier. Es wurde auf Film gedreht. Einen sehr körnigen Look. Es wurden sehr viele, sehr clevere Kamerawinkel gewählt. Die Bildsprache ist teilweise sogar genial. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Shot zurück, wo sie beginnt, also Olivia Wilde beginnt, den Mann von oben, Edward Norton, so ein bisschen anzuschmachten und sie stehen vor einer Wand. Sie erzählt ihm im Interior Design, dass sie verschiedene Farben ausprobiert hat an der Wand und die Farben an der Wand werden in seine Richtung immer kräftiger und das zeigt so ein bisschen, wie sehr sie sich von ihm angezogen fühlt in dem Moment. Und das sind einfach so Bildelemente und ja, so visuelle Bildsprache, die mich einfach sehr begeistert hat in diesem Film. Also das ist ein Film, der wirklich auf eigenen Beinen steht und nicht nur so eine random Adaption ist. Ich finde aber trotzdem auch, dass es nicht der allergrößte Wurf ist. Dafür habe ich irgendwie diese Beziehung von oben, Penelope Cruz und Edward Norton, nicht so hundertprozentig abgekauft und fand die Figuren auch so ein bisschen eindimensional und plakativ. Nichtsdestotrotz wirklich empfehlenswert, vor allem wenn euch das Thema anlacht und ihr Kammerspiele mögt. Ein echt süßer, kleiner Film, wie ich finde.
Danke dir, Alper. Ich frag mich ja, wann kommt die deutsche Version, weil das ist ja gefühlt so ein bisschen Kammerspiel, so. Wann kommt die Version mit Christoph Maria Herbst, boah, Einladung?
Boah, toll. Ja. Das ist,
da kommt er.
Da kommt der Herbst.
Der Herbst wird kommen.
Oh mein Gott.
Oh, dein Filmherbst, ne?
Das, warum wird hier geklopft?
Das ist der Geist.
Kann mir das bitte irgendjemand mal verraten, warum?
Da ist es endlich.
Es ist vorbei. Es ist vorbei. Oh Gott. Leute.
Und das hier.
Wir haben es geschafft.
Ja. Oh, es tut mir so leid. Das möchte ich auch noch sehen. Christoph Maria Herbst spielt Michael Jackson. Also ja. Wann kommt die Einladung mit Christoph Maria Herbst, die deutsche Verbarholung dieses Films? Ich bin sehr gespannt drauf.
Ich bin neidisch auf Alper, dass er The Invite schon gesehen hat, weil den werde ich mir auch noch mal anschauen wollen.
Ich auch mal sehen, ja.
Ja, machen.
Ich will nicht auf die deutsche Version warten.
Nee, ich auch nicht. Lass mal nicht machen. Dann, wer ist das an dieser Stelle? Ihr könnt diesen Podcast gerne noch auf allen möglichen Plattformen eine gute Bewertung dalassen. Das würde uns natürlich freuen.
Yes.
Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ohne Michael Jackson, versprochen. Es war wirklich eine einmalige Ausnahme. Und ansonsten macht's gut und tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Yves Bellinghausen und ich nutze ChatGPT seit 2 Jahren. Und zwar täglich. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die will aber noch mehr. Eine KI bauen, die Probleme der Menschheit lösen könnte. Oder die Menschheit vernichten. Bei OpenAI gab es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Also bin ich zu ihnen geflogen, in Silicon Valley. Ey, und was ich da erlebt habe, hört ihr in God Code, Macht-KI-Drama, dem neuen Podcast von Funk. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.